Die Welt verändern wir nicht einfach durch einmal im Jahr mit großen Entscheidungen, sondern dreimal täglich.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode im Gesundsein-Podcast. Heute darf ich Roger Jan zum zweiten Mal bei mir zu Gast begrüßen. Hallo Roger.
Hallo Stefanie. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ich freue mich total, dass du zurückgekommen bist, weil wir hatten noch einige offene Themen. Beim letzten Mal haben wir über das Thema urbane Entwicklung gesprochen und wir haben damals deutlich gemacht, dass diese Lebensräume, diese Systeme, in denen wir uns bewegen, ja maßgeblich Einfluss nehmen auf unsere Gesundheit und auf die planetare Gesundheit, ne, die ja im Grunde genommen einfach nur ja, das Größere ist, was uns auch mit einschließt. Heute machen wir ein anderes System auf, nämlich das Food System, wie du es nennst. Es geht im Grunde genommen um das System der Lebensmittelerzeugung und Versorgung. Und das ist ein riesengroßes Thema. Das wird im Rahmen vom Klimawandel, von der Erderwärmung, von Desertifikation, von Raubbau, von Rodung, ja, heiß diskutiert. Und da gibt es ganz, ganz viele wichtige Aspekte. Es ist ein super komplexes Thema. Roger, vielleicht steigen wir einmal ganz kurz ein, dass du uns erklärst, was aus deiner Sicht zu diesem Thema Food Systems alles dazugehört und was es vor allen Dingen auch für unsere Gesundheit bedeutet.
Gerne. Also du sagst es schon, es ist ein sehr, sehr großes Thema. Vergessen wir auch nicht, dass es ein Thema ist, das jeden von uns täglich berührt, betrifft, Energie gibt, alles. Also wir sind doch mindestens dreimal am Tag normalerweise damit konfrontiert. Wahrscheinlich ein paar Mal mehr, wenn wir sogar noch einen Snack nehmen oder wenn wir einkaufen gehen und. Also es ist etwas, das uns täglich begleitet. Es ist auch etwas, das uns verbindet. Deshalb finde ich es ganz wichtig. Menschen essen zusammen, teilen zusammen. Ich glaube, das ist eine Tradition, die ja Millionen, also ist vielleicht, ja, gehen wir zum Menschen wenigstens in der Höhle zurück, aber schon ein paar tausend Jahre uns verbindet und ein ganz, ganz wesentlicher Teil der kulturellen auch Identität ist. Wir kommen bestimmt darauf noch ein bisschen zurück. Du hast mich jetzt gefragt, was sehe ich als Food System? Und auch hier, ich glaube, wenn wir so ein Food System machen würden, würde das unglaublich weit reichen. Ich habe es jetzt gerade angesprochen, ich werde nicht länger darauf eingehen, aber dass es den Menschen betrifft, dass es Emotionen betrifft, dass auch die Psychologie, aber die Biomechanik, ich meine, was passiert überhaupt in unserem Körper bei jedem Bissen, mit jedem Teil, Ingredient, wie man das nennt, von einem, was passiert da, der Metabolismus und. Danke. Also da könnte man ja all diese Disziplinen auch nehmen, aber ich glaube, das Wesentliche ist für mich, was wir vom Field to Fork oder genauer gesagt vom Feld oder auf Deutsch gesagt vom Feld bis zum Teller anschauen, das ist für mich das Food System, das ist die gesamte Wertschöpfungskette. Also wir schauen an, was geht in den Boden rein, was macht die Bauern dort, die Agrarwirtschaft, über dann ja die Ernte bis zur Verarbeitung, also das ganze Prozessieren der Food, auch hier werden wir noch drüber sprechen, wie gesund, was ist gut, besser, dann die Verteilung, ich glaube auch das, also wie wird es verteilt? Wir wissen, wir haben heute eine globale Wertschöpfungskette, das hat Vorteile, hat aber auch Risiken, hat auch Nachteile, gerade wenn wir von Planetary Health sprechen. Ich bin immer noch erstaunt, ich muss das hier anbringen, wenn ich bei uns in den Supermarkt gehe und die Herkunft anschaue, dann kriege ich heute alles in jedem Moment, also in jeder Jahreszeit und dann drehe ich das um, das kommt aus Australien, aus Südafrika, aus... Warum? Ich mag ja die Auswahl toll finden, aber ich glaube, die Ernährung ist etwas, dass wir sollten ja einen Bezug haben, einen Bezug zum Ort, also dass wenn da draußen der Acker ist, dann verstehe ich, was ich esse und dann habe ich diesen Bezug. Also du hörst, ich habe da auch diesen Bedarf der Lokalisierung, deshalb spreche ich von der Distribution, also ein wesentlicher Teil auch und dann natürlich bis auf den Teller landet. Das hat dann wieder zu tun damit, was kommt überhaupt auf meinen Teller? Das ist ja meine persönliche Entscheidung. Und auch hier, wir werden auch darüber noch sprechen, ist es immer nur meine persönliche Entscheidung, wie stark spielen soziale Faktoren, wie stark spielen kulturelle Faktoren, wie stark spielen Verfügbarkeit und so weiter mit, was bei, am Ende bei mir auf den Teller kommt. Und damit auch wieder auch dieser letzte Teil der Wertschöpfungskette und beziehungsweise auch für die Planetary Health, die ja dann auch meine persönliche Health umfassen sollte, also Gesundheit, wie wähle ich da aus und was bedeutet das? Aber wir werden bestimmt noch weiter darüber sprechen. Also ich habe jetzt ziemlich viel gesagt, aber weil es eben auch sehr, sehr breit ist und vieles umfasst.
Ja, genau. Es geht also nicht nur darum zu schauen, wie kann ich mich gesund ernähren, sondern wie kann ich mich gesund ernähren, während auch der Planet gesund bleibt. Ja, es gibt wahnsinnig, als Volkswirtschaftlerin kennt man den Begriff der Externalitäten. Es gibt sehr viele Externalitäten in dieser ganzen Wertschöpfungskette, die eigentlich finanziell so gar nicht abgebildet sind. Das bedeutet, es gibt ganz viele negative Auswirkungen von wirtschaftlich agierenden Organisationen in dieser Wertschöpfungskette, die im Grunde genommen nicht bepreist werden. Ja? Die werden im Grunde, diese Kosten, die fallen dann im Grunde genommen auf die gesamte Wirtschaft, auf die gesamte Gesellschaft. Und so ist natürlich diese Incentivierung und das ganze Management der negativen Konsequenz im Grunde genommen ja gar nicht gewährleistet. Deswegen finde ich dieses Thema so spannend, das einmal zu verstehen. Und genau, und du bringst ja genau diese Brille ja auf den Markt insgesamt und auch auf die finanzielle Struktur in diesen ganzen Handelsbeziehungen mit. Wo hast du denn dich persönlich entschieden, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Was war so dein Antreiber? Weil ursprünglich kommst du ja eben aus einem etwas anderen Bereich. Die meisten Leute, die den Podcast hören, kennen dich wahrscheinlich bereits, weil du schon mal da warst. Aber wenn du jetzt einmal noch kurz erklären könntest, wie du zu diesem Thema gekommen bist und was du da beruflich oder auch persönlich für Ziele verfolgst. Ich glaube, das wäre auch nochmal spannend zu wissen.
Danke vielmals. Das ist schön und ich glaube, es ist ganz wichtig, eben zu sagen, ich bin eher zur Ernährung, zur ganzen Nahrung gekommen über die Systemfrage. Also keinesfalls, ich bin weder Koch, noch bin ich, ich liebe es zu kochen, das möchte ich trotzdem sagen. Das ist einfach etwas, was vielleicht den Bezug zu dem noch etwas persönlich macht. Aber ich bin nicht über das gekommen, ich bin nicht über die Ernährung gekommen, sondern wir haben darüber gesprochen, Stadtentwicklung, Gesundheitsökonomie, Finanzmärkte, Innovation. Also vielleicht, wie können wir als Gesellschaft Wert schaffen und für wen? Ich darf, glaube ich, wirklich sagen, in meiner Karriere, ich war mal CEO für ein börsenkotiertes Unternehmen, Investor, Boardmember, Berater. Also diese klassischen Sachen haben mich dann wieder dorthin geführt, zu sehen, dass eben all diese, ich durfte auch Regierungen beraten, zum Beispiel multilaterale Organisationen, das ist einfach zu sagen, die Breite, die dann auch auf etwas zurückführt, nämlich Gesundheit, Umwelt, Wirtschaft und auch soziale Stabilität, und ich nenne das heute ganz besonders auch, die werden einfach getrennt gemanagt. Und das ist ein Problem für mich, finde ich, weil die sind funktional untrennbar. Und jetzt habe ich angefangen, auf der einen Seite haben wir über Städte gesprochen, über integrierte Healthcare-City-Modelle geredet. Ich investiere in Finanz, also in Food, Innovation. Ich arbeite an, was man Nature-Based Solutions nennt, wie du vielleicht ja auch weißt, an einem Buchprojekt mit Kollegen von mir zur personalisierten Ernährung. All das zusammen zeigt für mich, dass eben die Ernährung ein systemischer Knotenpunkt ist und viele, viele Zukunftsfragen werden dort gebunden. Wir haben die Klimastabilität, du hast es erwähnt, Biodiversität, Gesundheit, Produktivität, eigentlich auch, und jetzt wird es noch weiter zur geopolitischen Resilienz. Also,
genau. Und das hast du super formuliert. All die Zukunftsthemen, die uns beschäftigen sollten, für die wir Lösungen brauchen, sind in diesem Thema gebunden. Das finde ich eine super tolle Zusammenfassung. Und deswegen sprechen wir heute im Gesundsein-Podcast auch genau darüber, weil mich eben genau solche großen Fragen eigentlich interessieren. Ja? Weil am Ende sind das die großen bestimmenden Faktoren, wie es uns zukünftig gehen wird. Ja, vielen Dank für diese Erklärung, Roger. und die Erkenntnis auch, dass das gesellschaftlich so relevant ist. Hast du das Gefühl, dass es auch so ankommt in der breiten Gesellschaft mittlerweile, dass das so eine Relevanz hat, dass wir an diesem System etwas verändern müssen, und zwar nachhaltig?
Ich denke, ein Bewusstsein ist da. Und wie bei allen Entwicklungen sind gewisse Menschen, gewisse Gruppen stärker überzeugt, andere etwas weniger. Ich glaube, was wir heute haben, ist eine Datenlage, die relativ eindeutig ist. Ich glaube, du hast schon 2, 3 Zahlen erwähnt. Vergessen wir nicht, dass 30% der Greenhouse-Gases, also der Treibhausgasemissionen, 30, 35 etwas, das ist nicht genau die Zahl, aber ganz ein wesentlicher Anteil kommt aus dem Ernährungssystem. Gehört natürlich alles dazu. Wir wissen, die Landnutzung, 72% unserer verfügbaren Erde, also des Landes, ist für Landwirtschaft. Und jetzt will ich nicht weiter, wie viel ist davon wieder für Fleisch und so weiter. Es geht mir also ganz bestimmt auch nicht darum, irgendeine Kategorie zu verteufeln oder so. Es geht im Gegenteil darum, sich eben zu öffnen und Lösungen zu finden gemeinsam. Aber es ist einfach mal das, wie gesagt, das darauf aufmerksam machen, 70% des globalen Süßwasserverbrauchers. Wir haben zu wenig Wasser, das wissen wir, zu wenig Süßwasser. Mhm. Und 70% davon ist genutzt für Ernährung. Auch hier wieder sehr breit, das kann ganz unterschiedlich verwendet werden. Biodiversitätsverlust, riesig, also ist der größte Treiber davon. Wenn wir uns vorstellen, dass wir noch 5 Kern, wie sagt man, ja, beim Getreide, noch 5 Kerngruppen überhaupt nutzen. Es gibt tausende von Arten, aber die brauchen wir nicht. Das ist nicht effizient. Und wir kommen zur Effizienz bestimmt auch noch. Ja. Dann, und das ist eigentlich ja das Verrückte, wir haben Mangelernährung, leider jetzt sogar wieder mehr. Wir haben unglaubliches Übergewicht. Wir haben mehr Leute mit Übergewicht als Mangelernährung. Ein Irrsinn eigentlich. Mhm. Und wir haben chronische Krankheiten. Und ich glaube, da ein Weg zu finden, deshalb auch die soziale Kohärenz, das Gesamtheitliche, also dass es auch wirklich planetar einen Einfluss hat, finde ich wichtig. Warum vielleicht stoppt es oder wo ist das Problem für mich? Wir behandeln dieses diese Ernährungsherausforderung einfach als eine Lifestyle-Frage. Mhm. Und ich glaube, es ist vielmehr ein Erdsystem.
Ja.
Also wenn wir bei dem Lifestyle sind, dann haben wir Geschmack, Trends, Moral und so weiter. Damit wird es von der Politik eigentlich nur leicht oder wenig adressiert. Und das, denke ich, das ist wirklich ein kategorialer Fehler.
Das heißt, deiner Ansicht nach muss man sozusagen das System von Grund auf anders gestalten. Na, du hast gerade angesprochen, wie Wasser verwendet wird. Ja, das heißt, es ist zurückzuführen auch, wie sind wir landwirtschaftlich tätig, damit wir die Ressourcen, die notwendig sind, möglichst effizient einsetzen, damit wir vielleicht auch die Biodiversität, war das richtig?
Ja, das stimmt, genau.
Die Biodiversität beibehalten, ja, beziehungsweise, dass es da einfach Rahmenbedingungen gibt oder geschaffen werden, dass das einfach gemacht werden muss. Was sind da für dich so die Hebel oder die Strategien, wie man das System von Grund auf verändern kann? Weil ich sage immer, Bewusstsein ist das eine, aber Bewusstsein allein verändert ja noch kein Konsumverhalten. Das heißt, wo ist jetzt wirklich der stärkste Hebel der Veränderung? Du hast gesagt, Lifestyle, ja, das fällt dann sozusagen auf den einzelnen Konsumenten zurück. Das ist eine Brille, aus der man schauen kann, aber es reicht eigentlich nicht, weil die Menschen, wie gesagt, die wissen es. Das System muss eigentlich noch an anderer Stelle irgendwie anders umgelenkt werden. Wie könnte das aussehen?
Nun, es gibt auch hier, glaube ich, mehrere Hebel, die da bestimmt etwas verändern können. Wir haben aber darüber gesprochen vorher eben, dass ich glaube nicht, dass es durch, ganz wichtig ist, dass es durch Verbote nicht funktioniert. Also wir müssen einfach aufpassen, gerade weil wir diese Emotionalität auch angesprochen haben, soll es nicht über Verbote gehen, sondern wir müssen eigentlich Anreize schaffen. Und das ist sicher eine der ganz wesentlichen für mich Aussagen, weil viele sagen, ja, dann verbieten wir eben, ich habe vorhin gesagt, Früchte von irgendwo, Sachen, die nicht gesund sind, die überverarbeitet, die ultra-processed Food, die objektiv, glaube ich, wissen wir, einfach nicht ideal ist. Ich sage jetzt mal noch provokant, Chips wissen wir, die haben wir alle ganz gerne, aber die sind eigentlich ungesund. Ja, soll jetzt einfach der Regulator da rein und sagen, also Chips gibt es nicht mehr. Interessanterweise gibt es ja Ansätze, zum Beispiel in England nehme ich das jetzt als Beispiel, wo Süßgetränke nicht mehr im Umkreis, also in Schulen nicht ausgegeben werden dürfen und im Umkreis sogar von, ich weiß nicht wie viele Yards oder Miles, nicht verkauft werden dürfen. Ich finde das interessant. Nochmal, ist es die Lösung? Weiß ich nicht. Aber wir haben natürlich als Gesellschaft auch eine Verantwortung. Aber du sagst, du hast mich ein bisschen auch gefragt, ja, wo können wir ansetzen? Und ich glaube, ich habe vorhin vom Lifestyle gesprochen, solange die Ernährung privat ist eben eine Regulierung, eine Bevormundung. Und damit wird jede Lenkung ein Eingriff. Damit funktioniert es für mich eben nicht. Das Weitere ist auch die Verantwortungszuweisung. Also du musst halt besser einkaufen. Das bist du. Aber die strukturellen Treiber, Agrarsubventionen, Preisverzerrungen, die Externalisierung, die du angesprochen hast, der ökologischen Kosten, die berührt niemand. Also da müssen wir wirklich ansetzen, damit wir was ändern können. Und dann dürfen wir nicht vergessen, hier handelt es sich wirklich um einen tiefgreifenden Systemwechsel und der braucht Zeit. Und ich glaube, das ist ein weiterer Faktor, den wir uns bewusst sein müssen. Wir können das nicht von heute auf morgen verändern. Das ist ein Prozess. Und da müssen wir einfach zum einen die Geduld aufbringen, zum anderen wirklich auch die Leute mitnehmen, damit diese Veränderung stattfinden kann.
Und du hast jetzt gerade eben genau das nochmal aufgefasst, ne? Ökologische Konsequenzen, die sozusagen deren Kosten auf die Gesellschaft abgewälzt werden, die müsste man eigentlich durch schlaue Anreizsysteme versuchen, ja, anders zu managen. Wo würdest du denn jetzt den größten Hebel sehen, wenn du jetzt dieses ganze Food-System mal anschaust, da ein ganz konkretes Anreizsystem zu schaffen, was einem Problem, einem großen ökologischen Problem zum Beispiel entgegenwirken könnte?
Also eines ist natürlich schwierig, das auf einen runterzubrechen, aber ich versuche jetzt wirklich zu präzise zu sein. Es ist, wie gesagt, es ist wieder in der ganzen Wertschöpfungskette. Wir haben bis jetzt noch gar nicht über die regenerative Agrikultur gesprochen, also Landwirtschaft.
Dann machen wir das doch, wenn das passt.
Ja. Unglaublich viel Potenzial drin liegt, weil vergessen wir nicht, was ist passiert? Ich glaube, vor allem in den letzten, nennen wir es jetzt mal 100 Jahren, wir hatten einen schlimmen Krieg, einen Weltkrieg. Die Leute haben sich gesagt, wir wollen nie mehr Hunger haben. Das ist auch berechtigt. Das ist ein schlimmer Zustand. Ich glaube, wir alle dürfen sagen, wir durften es noch nie erleben. Zum Glück. Aber warum sage ich das? Also hat man alles darauf gesetzt, dass das nicht mehr ist. Und das hat zur sogenannten grünen Revolution, die tönt jetzt ganz grün, ist leider nicht ganz so grün, geführt. Also wir müssen den Output, du hast es am Anfang erwähnt, den Ertrag pro Hektar optimieren. Sicher ein hehres Ziel, aber das hat eben seine Kosten. Denn wie verwende ich den Boden? Ich mache keine Fruchtfolgen mehr, immer mehr Dünger drauf. Und auch hier, die systemische Wirkung ist ja gewaltig. Das Wasser ist kaputt, die Meere sind übersäuert, nicht nur wegen dem, das ist noch das CO2, die Absorption, lassen wir jetzt mal all das. Aber das sind ganz viele Sachen, die passieren, die negativ sind in dieser Gleichung. Und der Gedanke natürlich bei der regenerativen Landwirtschaft, noch hier eine Klammer, vergessen wir nicht, dass nach dem letzten Lancet Report, der immerhin wissenschaftlich wirklich sehr fundiert ist, wir noch 60 Ernten auf dieser Erde zur Verfügung haben. Ich möchte diese Zahl einfach mal gesagt haben. Das ist erschreckend.
60 Ernten bleiben.
Ja,
bleiben. Und das könntest du ganz kurz erklären, auf welchen Annahmen, auf welchen Berechnungen basiert das?
Also ich möchte mich jetzt nicht wissenschaftlich herauslehnen, weil ich jetzt das ehrlich gesagt nicht gerade vor mir habe. Das ist einfach diese Zahl, das basiert einfach darauf, dass wir die Böden so ausgelaugt gemacht haben, so kaputt gemacht haben, die Biodiversität so reduziert haben. Vergessen wir nicht, wenn du heute auf ein Feld gehst und das wird, deshalb setze ich wirklich am Anfang an, dass nachher die Food Processing und all das auch einen Einfluss hat. Du hast mich gefragt, was ganz Spezifisches. Das fängt wirklich dort beim Boden an. Und wir müssen den Reichtum, der ein Boden hat, die Soil Health, wir haben von Planetary Health gesprochen, müssen wir regenerieren, weil das ist das, was wir kaputt gemacht haben über die Jahre. Und wir müssen da niemanden mit dem Finger zeigen, weil das hatte auch seine Berechtigung. Wir konnten wirklich Menschen ernähren.
Es sind ja auch die Anforderungen an die Landwirtschaft, in der Menge zu produzieren.
Nein, so ich bin zögere. Ich glaube, wir müssen auch in der Qualität produzieren. Wir haben uns eben auf Menge spezialisiert und das ist gefährlich. Wir haben uns auf das Output, auf
richtig.
Ertrag. Und ich glaube, das sind ganz viele Elemente, denn mit der...
Wenn ich dich ganz kurz unterbrechen
bitte?
Darf? Ich hatte ja gerade Anfang des Jahres eine sehr spannende Aufnahme mit Friedrich Longin, der ist Agrarwissenschaftler. Und mit dem habe ich, wie du weißt, auch über dieses Thema, über die Nachhaltigkeit in der Saatzucht zum Beispiel auch, in der Getreideproduktion gesprochen. Und er hat gesagt, naja, die Anforderungen an Produktivität sind halt hoch. Und das ist sozusagen das Einzige, an was die Agrarforschung sich sozusagen misst. Andere Prioritäten der Qualität zum Beispiel, der Mikronährstoffe, der Nährstoffkombination, die sind gar nicht gegeben. Und allein da könnte es doch zum Beispiel auch, neue Anreizsysteme, neue Vorgaben geben oder einfach eine Informationsbrücke zum Konsumenten geben, weil aktuell sind die Nahrungsmittelvorgaben für Informationen, wie viel Nährstoffe enthalten sind, das ist ja alles relativ vage. Also so richtig misst das niemand und das ist halt irgendwie so, ja, im Schnitt enthält das hier wahrscheinlich viel mehr als wirklich was Spezifisches, Konkretes, was jetzt in einer Apfelsorte, in der anderen Apfelsorte steckt, das unterscheidet sich alles. Das heißt, da haben wir einfach auch eine Wissenslücke, ja, also die wir natürlich so auch nicht schließen können, wenn wir diese zum Beispiel Analysen der Lebensmittel gar nicht garantieren können. Wie würdest du denn vorschlagen, könnte man das lösen, dass man eben sagt, okay, wir setzen jetzt auch auf Qualität. Erstens, was wären diese Qualitätsanforderungen? Und zweitens, wie viel Quantitätseinbußen kann man sich auch wirklich leisten? Aktuell ist es so, dass wir sehr viel, 30%, sagt Herr Longin, wegschmeißen in Privathaushalten an Lebensmitteln. Allein das ist ein Riesenhebel für jeden persönlich, ja, zu sagen, wenn ich meinen Lebensmittelmüll reduziere, dann helfe ich natürlich auch dem System insgesamt, dass der Druck auf quantitative Produktion, auf Quantität eben reduziert wird. Aber was kann der Konsument denn sozusagen selber irgendwie entscheiden und tun, um zu sagen, okay, ich setze jetzt aber auch hier auf qualitative Merkmale mehr vermehrt, weil am Ende, we all vote with our money, jeden Euro, den wir ausgeben, mit jedem Cent fast in der Lebensmittelbranche hier in Deutschland bei den Discountern, wählen wir im Grunde genommen, was wir für richtig halten und was wir in der Wirtschaft so wollen, wie wir Landwirtschaft wollen, aber stehen uns dafür genügend Informationen zur Verfügung? Meine Hypothese ist nein.
Ja, also das sind jetzt natürlich verschiedene Elemente. Ich würde mal ganz rasch zu Information, dann komme ich dann weiter auch zum Geld. Also die Information, wir haben ja gewisse Informationen, also verarbeitete Nahrungsmittel müssen zumindest die Zusammensetzung draufschreiben. Andere Angaben sind ja Labels, also ein Bio-Label, da kannst du mal davon ausgehen, dass das und das nicht verwendet wurde. Auch hier muss man das wieder relativieren. Ich habe mal einen Katalog gesehen, ein Freund der Landwirt ist, hat mir das gezeigt. Das ist ein Riesenkatalog von Substanzen, die verwendet werden dürfen. Also wenn wir Bio hören, meinen wir, das ist ganz natürlich. auch hier, es geht mir nicht darum zu sagen, das ist gut oder nicht gut, aber einfach auch das ist natürlich eben in einem System, in so komplex, was darf ich nicht. Gestern hatte ich gelesen, wie es mit den Zuckern ist. Ich darf zuckerfrei schreiben, wenn ich keine Monosaccharose und das verwende, aber ich kann Maltodextrose verwenden, die viel schlimmer ist für den Insulin. Also das kommt genau auf das, was du sagst, deshalb antworte ich so. Die Information für den Konsumenten ist extrem schwierig und extrem intransparent. Also Transparenz wäre hier etwas. Ich glaube, man hat es versucht, zum Beispiel mit einem Nutri-Score, dass man
kläglich gescheitert, wie ich
genau
sagen würde.
Genau. Warum ist es gescheitert? Also hier auch wieder die Fragen. Es wird vom System, von der Industrie dann wieder missbraucht. Ich dachte mir, dass wenn ich, um jetzt keine Magen zu nennen, aber wenn ich dann plötzlich die Frühstück-Cereals, also die sehe und die sind ein aber ich weiß, da hat es ganz viel Prozessiertes drin, da ist ganz viel Zucker drin, da ist ganz viel, ouch. Aber irgendwie haben sie es geschafft, das so zu drehen, dass das ein A ist. Also kläglich gescheitert, richtig. Aber jetzt würde ich gerne einfach diesen Gedanken noch kurz weitermachen. Eigentlich sollte uns ja heute mit der KI ein Weg offen sein, dass da sehr viel mehr in schneller Zeit Informationen zur Verfügung stehen. Wie wir die dann übersetzen, das wäre noch spannend. Haben wir plötzlich in jedem oder bei jedem Lebensmittel ein Chip oder eine Information, wo ich eigentlich scannen kann. Und dann sagt er mir, du, da hast du 0, das Selen und Calcium und. Und dann kann ich das selber. Das geht ja ein bisschen in den Gedanken, den wir über die personalisierte Ernährung ganz kurz angesprochen haben, weil ja eben eine Diät, eine gesunde Diät nicht unabhängig von meinem Körper ist. Also ich kann nicht einfach sagen, ich brauche das, das und das. Und trotzdem, und jetzt komme ich wirklich auf die Planetary Health, die ja ein bisschen so im Raum steht als etwas, das eben zum einen, um jetzt auch zu antworten, ja, wie können wir weniger oder einfach qualitativer produzieren? Also 10 Milliarden Menschen sollte es ja ernähren, das ist der Anspruch. Aber es darf die zentralen Erdsystemgrenzen nicht überschreiten und sollte auch die ernährungsbedingten Krankheiten reduzieren. Das ist die Idee einer solchen Diät.
Und die Funktion der Lebensmittelproduktion muss auf diese einzelnen Faktoren sozusagen mal abgestimmt werden, könnte man so sagen. Ja?
Genau, das ist der Rahmen.
Begrenzende Faktoren, ja.
Begrenzt, eben, aber eigentlich sollen wir sie gar nicht begrenzen.
Ich verstehe, was du sagst.
Auch Chancen.
Ja, genau.
Aber,
so sollte
und
man
jetzt
das sehen.
Kommt's. Wenn ich mir anschaue, das ist ja dieser Lancet, der Eat Lancet Commission 2019 wurde das publiziert. Ganz wichtig, das ist keine vegane Ideologie. Ja. Das ist wirklich wissenschaftlich modellierter Kompromiss. Ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und ein interdisziplinärer Konsens auch. Es gibt, das sind von den Ärzten bis zu den Landwirten, also Ernährungswissenschaft, Epidemiologie, Agrarökonomie, Erdsystemforschung, schauen das an. Und jetzt ein solcher Teller, mal zu sagen, der besteht aus Gemüse.
Das heißt, das Ergebnis dieser Kommission oder eines der Ergebnisse, die diese Kommission sozusagen herausgebracht haben, ist ein Vorschlag für eine Planetary Health Diet. Das bedeutet im Grunde genommen oder beantwortet die Frage, wie sieht eigentlich ein Teller aus, den ich guten Gewissens essen kann, der sowohl für mich als auch für den Planeten gesund ist.
Genau. Und der
wie sieht
am
der
Ende,
aus?
Wenn wir das essen würden, so auch diese 10 Milliarden Menschen ernähren kann mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Also das hier haben wir einen halben Teller, um es mal einfach zu machen, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse. Ganz wichtig, ihr hört immer, dass das eigentlich das Basics. Ich meine, was haben Menschen auch schon ganz früher sammeln, dass die Sachen genommen, Hülsenfrüchte. Ja. Ein Viertelteller sind dann Vollkornprodukte und ein Viertelteller sind Proteinquellen. Und auch das, wir brauchen Proteine, wir können nicht darauf verzichten, aber überwiegend pflanzlich. Ergänzt durch moderate Mengen Fleisch und Fisch und Eier. Also auch hier, es geht nicht darum, dass wir verbieten, aber vielleicht einfach, dass wir uns überlegen, wie wir das wirklich verteilen. Und das kommt ein bisschen auf das, was wir sagen, von der Quantität, die ist ja nicht unbedingt
verbunden. Also wir haben mehr Quantität in einem dieser Viertelteller, als wir an anderen haben. Und,
ja.
Und da ist, und all das, also da könnte man viel verschieben und damit natürlich mit den angegebenen Flächen, die wir zur Verfügung haben, ohne weiteres diese 10 Milliarden Menschen ernähren. Und was ich interessant finde, diese Planetary Health jetzt, wie sie mal dasteht, ich habe bewusst nicht gesagt, so oder so essen, sondern es muss eben kulturell anschlussfähig sein. Wir müssen einfach aufpassen, dass nicht wieder irgendjemand in Deutschland, weil wir den Podcast hier haben, sagt, so isst man. Nein, weil in Marokko ist man anders, als man in Thailand ist. Und das ist auch gut so. Das ist unsere kulturelle Vielfalt. Und nochmal, es wird Reduktion erwartet, es wird aber nicht Eliminierung erwartet. Auch das ist wichtig. Und es soll flexibel sein, es soll wirklich adaptierbar sein. Das ist so ein bisschen der Gedanke davon. Und du hast es übers Geld angesprochen, wenn ich das ganz rasch fertig mache. Dieser Regelmechanismus funktioniert natürlich deshalb nicht, weil zum einen eben diese Externalitäten nicht berechnet werden und zum anderen die Subventionen in der Agrar total falsch sind. Also da wage ich mich jetzt Glatteis, wenn jemand auf den Podcast reagiert. Aber ich glaube, die Hunderten von Milliarden, die wir jedes Jahr subventionieren, die geben den falschen Anreiz.
Die verzerren natürlich auch das, was sich lohnt. Das, was im Grunde genommen nach menschlichem Verstand im Grunde genommen eigentlich anders entschieden werden müsste, aufgrund von dem Ressourcenverbrauch und dem Umsatz, den man da am Ende durch generiert. Das ist ein sehr spannender wirtschaftlicher Hebel, mit dem man durchaus Dinge irgendwie ankurbeln kann, aber auch, wenn sie zu lange anhalten, auch ganz viel falsch machen kann. Das hat natürlich sicherlich auch was damit zu tun, dass Regierungen auch nicht immer mutig sind, solche großen Veränderungen anzustoßen. Die Politiker, die ja wirklich was bewegen, die sind ja meistens dann ganz unbeliebt bei ganz vielen Menschen, weil die meisten Menschen solche Veränderungen eigentlich gar nicht mögen. Nichtsdestotrotz ist es einfach notwendig. Und diese Diskrepanz, die so besteht zwischen diesem, okay, wir haben eine Planetary Health Diet, wir wissen eigentlich, wie wir uns ernähren sollten, damit wir uns in allen, im Rahmen unserer ökologischen Ressourcen, unserer planetaren Ressourcen und auch im Rahmen unserer Gesundheit gut ernähren. Was daran ist so schwer umzusetzen, glaubst du?
Also ich werde wahrscheinlich 2, 3 Sachen wiederholen, was Sie gesagt haben, weil die Schwierigkeit liegt nicht oder die Verantwortung liegt nicht direkt beim Individuum, sondern wirklich in der Systemarchitektur, wie wir das haben. Und das Problem ist, dass wir wirklich antagonistische Anreize im System haben. Und die Blockaden, um jetzt trotzdem auf das oder beziehungsweise wirklich darauf zu antworten, nochmals ökonomische Anreize. Der Markt belohnt einfach das Falsche. Ungesunde, umweltschädliche Nahrung ist systematisch billiger. Das ist einfach kaum zu glauben, es ist so. Also wir haben eigentlich ein Ernährungssystem, das ökonomisch invers konstruiert ist. Das ist Kalorien, proteinreiche Produkte aus intensiver Landwirtschaft zum Beispiel, ich habe es vorhin erwähnt, werden enorm subventioniert, sind skaliert und so weiter. Nährstoffdichte hingegen, ökologische Vielfalt, sind arbeitsintensiv, risikoreich, weil für den Bauern ist es mehr Risiko und sind ganz klar preislich benachteiligt. Damit sind die gesellschaftlichen Schäden einfach individuell dann rational. Also das heißt, wir müssen wirklich die Gesundheitskosten, die Umweltkosten eigentlich internalisieren.
In den Preis mit inkludieren.
Genau. Und ich habe vorhin gesprochen, wir müssen die subventionierte Mengen nicht, sondern Qualität belohnen. Ich wiederhole mich hier. Aber wir wissen natürlich, Finanzmärkte bevorzugen kurzfristige Margen. Und das ist eine Herausforderung. Ich sage es nicht, das ist ein Problem. Also das falsche Essen, um es mal so auszudrücken, bleibt das ökonomisch richtige Verhalten. Homo economicus, du bist Ökonomin, das hast du gut gelernt. Ja. Das Zweite, was wir nicht vergessen dürfen, ist die Zeitökonomie in unserer Gesellschaft. Also Entscheidungen, die entstehen ja unter kognitiver Knappheit. Und Menschen entscheiden nicht rational, sondern in einem Umfeld in Stress. Damit optimieren wir eben nicht Qualität, sondern Friktion. Wir bevorzugen Convenience. Alle, wie ich selber auch. Das kann ich schnell machen, das ist und so weiter. Der Wert dahinter wird nicht
Und damit hat auch wieder das System, um das zu beantworten, ich mache hochverarbeitete Produkte, ich platziere sehr aggressiv, die Verfügbarkeit muss immer da sein, schnell sein. Also damit nochmal, der Ernährungswandel scheitert nicht daran, weil wir, oder scheitert eben daran, weil wir komplexe moralische Entscheidungen in Situationen mit maximaler kognitiver Knappheit eigentlich erwarten. Das ist für mich ein sogenanntes Designverfahren, und das ist eigentlich auch so ein bisschen eine Konklusion. Das heißt, wir müssen das als ein Designverfahren verstehen. Damit können wir machen. Weiterer Hebel, wenn ich sagen darf, oder weitere Blockade, die kulturelle Prägung. Ich habe es vorhin gesagt, Essen ist Identität, Zugehörigkeit. Vergessen wir nicht, das ist sozial kodiert. Wenn ich ins Restaurant gehe und ich sage jetzt einfach etwas beim Menü bei uns, in unseren Breitenkreisen, Pasta bestelle anstatt mein Steak, wie wirkt das? Vergessen wir das nicht, das hat eine Wirkung sozial. Es ist emotional auch aufgeladen, es ist auch historisch gewachsen. Wir wissen ganz genau, dass zum Beispiel der Fleischkonsum in Emerging Markets stark zunimmt. Ist das wirklich, weil der Mensch das einfach so wahnsinnig gern hat, oder hat das eben nicht wieder diese Komponente, ja, also ich kann es mir jetzt leisten, also tue ich es und ich muss es ja zeigen.
Das ist ein Statussymbol.
Voilà. Also das ist Ernährung, Nahrung als Statussymbol, das ist ganz klar. Dann haben wir auch Geschlechterrollen, wir haben, ja.
In Deutschland wird dann mittlerweile die Avocado auf den Pullover geprintet. Wir sind aber in einer anderen Phase angekommen. Aber ja, also ne, auch Veganismus, das hat alles natürlich auch eine Signalwirkung nach außen. Was sind meine Werte? Worum kümmere ich mich? Aber du sagst es ganz richtig, dadurch, dass es so ein kulturelles Anliegen auch ist oder so ein kulturelles Thema ist, darf das auch nicht so dogmatisch diskutiert werden. Ja? Also es soll ja eigentlich genau nicht politisiert werden. Und gleichzeitig dadurch, dass dieses Thema systemisch so wenig angegangen wird und es lifestyle-mäßig so stark im Grunde genommen immer im Fokus, im Vordergrund steht, ist das eine hitzige Diskussion. Ja? Die Leute sind wahnsinnig emotional auf diesem Thema und es wird auch immer stärker als Identitätsmerkmal auch irgendwie so wahrgenommen, glaube ich.
Also für mich, wer Ernährung eben verändert, der verändert nicht das Verhalten, sondern Zugehörigkeit. Und das ist natürlich, damit wird es wieder auch diese persönliche Ebene. Ich glaube, wir müssen wirklich die Narrative verändern oder dahin drehen, dass es um Genuss und Normalität geht. Wir müssen auch kulturell anschlussfähige Übergänge finden. Also das ist ganz wichtig, dass wir das respektieren. Noch einmal, es gibt auch Länder, da ist, ja, wir wissen, da ist das auf dem Teller und bei anderen Ländern ist mehr von dem auf dem Teller. Das ist auch schön, aber das muss man einfach mit berücksichtigen. Und ganz wichtig für mich, die Leitbilder, die wir geben, die müssen positiv sein und nochmal nicht eine Verzichtsrhetorik. Sobald wir anfangen zu moralisieren, da geht es nicht. Und vielleicht, wenn ich noch ganz rasch das Letzte, weil das, du hast es auch angesprochen und deshalb ist es mir wichtig, wir dürfen als Blockade nicht die politische Risikoaversion vergessen. Die Ernährung, ehrlich gesagt, für jeden Politiker ist ein Minenfeld. Sie ist wahlentscheidend. Also das ist, ja. Und deshalb ist sie auch sehr politisch heikel, weil täglich spürbar, sie ist extrem preissensitiv, sie ist emotionssensitiv, sie ist mit unserem Lebensstil verbunden, wir haben darüber gesprochen und damit gibt es keine Fehlertoleranz bei der Politik. Also lieber entweder ganz raus oder sicher nicht etwas, wo man aneckt, genau. Ja. Also die strukturellen Eingriffe werden deshalb auch vermieden und ja, das ist schwierig.
Und jetzt hast du natürlich auch persönlich intrinsisch eine Motivation entwickelt, da irgendeinen Impact zu haben, ja, und zu sagen, wir mobilisieren jetzt hier irgendwie verschiedene Communities, verschiedene wirtschaftlich agierende Organisationen, die eben mit auch einer moralischen Ambition, um mal Rutger Brechmann hier zu zitieren, vorangehen wollen. Was sind das denn für Projekte, für Zusammenschlüsse, die du auch mitgestaltest, mit denen ihr versucht, genau in diesem Thema das System von innen heraus irgendwie zu verändern?
Danke, also da darf ich jetzt einen ganz spezifischen Business Case erwähnen, der auch auf diesem unter anderem Lancet Report basiert. Das ist die $5 Billion Opportunity im Bereich, die, muss man so zu fassen, es geht eigentlich darum zu sagen, die Revolution im Nahrungsmittelsystem, die wir ja jetzt ein bisschen angesprochen haben, die ist eben nicht nur oder ist nicht Verzicht, sondern ist eine Chance und zwar eine sehr breite Chance.
Das heißt, es ist
Chance.
Ein richtiger Business Case, der eigentlich attraktiv ist, auch wirtschaftlich gesehen.
Also du hörst die Zahl natürlich, das ist eine Riesenzahl und das ist eine Zahl, diese 5 Milliarden, 5 Billions, die wir jedes Jahr eigentlich generieren können. Auf der einen Seite durch Vermeidung, zum Beispiel in der Gesundheit. Also wenn wir uns weltweit eben oder jeder Einzelne schon mal besser ernähren würde, würden die Gesundheitskosten gewaltig gesenkt werden. Überall. Ich meine, und wir wissen, wie wir in Deutschland, in der Schweiz, überall in Amerika über Gesundheitskosten sprechen und die ein, jetzt sind wir wieder ein politisches Thema sind. Und eigentlich können wir die auf diesem Weg zum Teil angehen. Also zum Teil aber ziemlich breit, denn auch Krankheiten wie Krebs, wissen wir, sind zum Teil mit der Ernährung hängen sie zusammen. Nochmal die ganzen Herzkreise, also all das wissen wir und so weiter. Das ist der Gedanke, dass man dort wirklich die Ernährung als ein zentraler Wirtschafts-, also als eine Revolution im Wirtschaftssystem sieht. Und ich glaube, das ist das wirklich Spannende. Also wir sprechen heute natürlich von KI den ganzen Tag und die Investitionen, die da reingehen. Lassen wir auch das mal stehen, okay. Aber es gibt noch eine andere Revolution, die stattfindet und die stattfinden soll. Und ich glaube, da ist das Potenzial. Also in dem Sinne arbeiten wir daran. Das andere ist über diese personalisierte Ernährung.
Wenn ich noch mal ganz kurz eingreifen darf oder eine Frage fragen darf. Also du hast diesen 5-Billion-Dollar-Case genannt. Und der, um das mal kurz zu challengen, ihr rechnet sozusagen all das, was man auf der einen Seite an Umsatz machen kann mit Food, mit ein, aber ihr berechnet auch mit ein, welche Kosten man sparen könnte auf der Gesundheitsseite sozusagen. Also das, was, also dass das natürlich eine insgesamte Systemrechnung ist, das ist ja total wahr. Ja, also ich glaube, dass man das auf einer Bundesebene beispielsweise berechnen könnte, wenn wir gewisse Investitionen im Bereich Ernährung, im Bereich Food Systems tätigen würden und da Sachen verändern würden, dann würden wir unterm Strich insgesamt besser rauskommen. Das Problem ist ja einfach, dass die Entscheider, die sind ja nicht aligned. Ja? Also wir verlassen uns ja im Grunde genommen auf die individuellen Entscheidungen, die gut sind, um dann im System diesen Business Case sozusagen zu erreichen. Aber wie kann man das denn übereinander legen? Also wie kriegt man denn diese Interessen wirklich so gesteuert, frage ich mich. Das finde ich eigentlich das Spannende an dem Case.
Richtig. Also es sind natürlich auch hier wieder verschiedene Ebenen, wie du sagst. Ich glaube auch hier, wenn natürlich das Bewusstsein und die faktbasierte Logik dir sagt, also wenn die Gesellschaft weniger Zucker isst, das ist einfach mal ein Beispiel zu nehmen, dann haben wir x Prozent weniger von dem und dem und dem an Krankheiten. Das ist ökonomisch, du als Ökonomin, ganz leicht eigentlich zu berechnen bis zu einem gewissen Grad und gibt einen ökonomischen, volkswirtschaftlichen Vorteil oder Ertrag oder Vermeidung von Kosten. Und wie kann ich das natürlich jetzt eben wieder, beim Individuum ist es wahrscheinlich schwierig, deshalb ist auch einer unserer Ansätze, wir arbeiten hier sehr stark oder machen uns Gedanken, machen wir mal so, in der Systemgastronomie, weil wenn wir denken, wie viele Mahlzeiten essen wir in einer Kantine, im Restaurant, im Spital ehrlich gesagt und so weiter, dann hat das natürlich eine große Hebelwirkung. Und ich glaube, das ist so eine Möglichkeit, wo mal etwas Konkretes, ein konkreter Ansatz stattfinden kann, der dann auch gemessen werden kann. Und ich nehme nochmal die Kantine im Unternehmen, auch das ist ein Ansatz dabei. Wenn ich nicht am Mittag, ich sage es jetzt mal provokant, den Teller Spaghetti esse, sondern eben ein paar Hülsenfrüchte und ein Obst dazu, dann ist meine Leistungskurve, es ist jetzt ziemlich provokant, aber ist eindeutig besser. Denn ich werde nicht eine Stunde später im Meeting einschlafen, weil ich meinen Glukosespiegel hochgebracht habe und der jetzt runterfällt und ich einfach etwas erschöpft bin, sondern ich habe eine viel bessere konstante Leistung. Also auch hier volkswirtschaftlich wiederum hat das natürlich seine positiven Auswirkungen. Und ich glaube, du hörst es, wir müssen ganz verschiedene Akteure an den Tisch bringen. Das ist auch die Aufgabe jetzt, weil wir sprechen von diesem Case. Ich glaube, der muss noch verfeinert werden, aber der Gedanke ist, die Akteure zusammenzubringen, das Bewusstsein zu schärfen, die Leute ja mit den Fakten vertraut zu machen und dann zu schauen, wie wir es eben umsetzen können. Ein Beispiel davon habe ich jetzt mal schon angesprochen.
Das heißt, die Akteure, die er an einen Tisch bringt, das sind zum einen Unternehmen, die beispielsweise große Kantinen betreiben, um Mitarbeiter zu versorgen jeden Tag. Das sind aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch Lieferanten, wahrscheinlich auch professionelle Köche, die beispielsweise auch die Menüs planen, ja, und das vielleicht auch angelehnt an der Planetary Health Diet irgendwie passiert. Das sind also ganz verschiedene Leute und für all diese Beteiligten und da sind sicherlich noch weitere. Für all diese Beteiligten muss diese Zusammenarbeit attraktiv sein, ja? Und ihr versucht im Grunde genommen da jetzt aus einem, ich sag mal, Blueprint-Zusammenschluss, aus einem beispielhaften Zusammenschluss von den ersten Believern, nenne ich sie jetzt mal, ja, die ersten Leute, die dran glauben, zu zeigen, dass es wirtschaftlich funktionieren kann. Nicht nur auf Quantität zu schauen, sondern eben besonders auf diese ganzen Qualitätsmerkmale in dem Food-System.
Eindeutig. Und du sagst, es sind die Believer. Ich habe von einer Revolution gesprochen. Das ist ja auch etwas, du musst eine genug große Masse haben und dann passiert das. Ja, das ist sicher ein wichtiger Aspekt darin. Du hast eine
Das darf
Gruppe.
Man nicht verkennen. Ich glaube, gerade die Menschen, die von so etwas einfach fast schon irrational vielleicht überzeugt sind und da wirklich wild hinterher sind, dass sowas mal gemacht wird, nur so kann Veränderung entstehen. Ansonsten kommst du ja nicht ins Tun, in die Umsetzung. Ja? Du musst wirklich getrieben sein von dieser Vision, von dieser Idee, dass das möglich ist, weil nur so kann man zeigen, dass es geht und nur so kann man auch andere inspirieren, das zu tun. Und dann tut sich natürlich die Politik auch viel leichter zu sagen, und jetzt ziehen wir nach, jetzt geben wir euch mehr Rahmenbedingungen, die das noch mehr in der Breite, sag ich mal, ermöglichen. Deswegen finde ich, was ihr tut, total toll. Ja.
Danke. Du hast gerade jetzt einen weiteren, glaube ich, Akteur, der am Tisch sitzen muss. Das ist die Politik und du hast zum Beispiel auch den Anfang nicht erwähnt, nämlich der Bäuerin. Auch dort, wir sind wieder beim Landwirt, der am Tisch sitzen muss. Und einfach dann haben wir das System. Aber absolut, viel gibt es noch zu tun. Die Dynamik der Revolution muss noch entstehen oder bestehen. Aber ich glaube wirklich, es ist ja der Gedanke dahinter, dass wir etwas machen, wo der Mensch und der Planet profitiert.
Ja. Und mit dieser Idee der Planetary Health Diet kann, glaube ich, jetzt jeder Mensch sowohl zu Hause als auch vielleicht sogar bei sich in der Organisation schauen, wie können wir uns mit einem größeren Hebel, entweder privat oder eben in einem Unternehmen anpassen, um dem schon irgendwie Folge zu leisten. Und das finde ich eine total super Inspiration. Roger, möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Willst du noch irgendwelche Tipps da lassen?
Ja, also vielen Dank, du hast es sehr schön schon zusammengefasst und auch Mut gemacht. Ich glaube, wenn ich nochmal sagen darf, Ernährung ist kein Randthema. Also das ist wirklich tägliche Schnittstelle zwischen Körper und ich glaube, das ist nicht unrelevant für uns, Gesellschaft und Planet. Also wir haben wirklich ein wunderschönes System.
Und vielleicht auch Seele.
Danke, genau. Genau, das war vielleicht, du hast es jetzt sehr schön noch pointiert, denn vergessen wir nicht, die Welt verändern wir nicht einfach durch einmal im Jahr mit großen Entscheidungen, sondern dreimal täglich. Deshalb habe ich das am Anfang gesagt, diese dreimal täglich, weil das ist mir wichtig. Und wir können dieses System auch gestalten. Also für mich die gute Nachricht, vielleicht um es so zu sagen, wir müssen nicht perfekt sein, aber wir müssen das System besser machen.
Ja.
Und diese Transformation, die entsteht nicht irgendwie mit Heldentum, sondern die braucht halt Rahmenbedingungen, die dann das Richtige ganz normal machen.
Ich würde dir da kurz widersprechen. Ich finde schon, dass es ein bisschen was mit Heldentum zu tun hat, zu sagen, man tut sich jetzt zusammen und man hat diese Idee, man hat diese Vision, diese Überzeugung. Und da geht man dann einfach mutig voran aus einer Position des Einfluss, beziehungsweise man ist bereit und mutig genug, da wirklich, ich sag mal, die richtigen Strippen zu ziehen, die wichtigen Anrufe vielleicht zu tätigen, zu sagen, hey, das machst du jetzt bitte mit, weil das ist wichtig. Ja, und da auch das insgesamt so zu verstehen, den Leuten das auch schmackhaft zu machen, zu sagen, okay, für den Landwirt ist es wichtig, weil, ja, für den Gastronomen ist es wichtig, weil, für den Konsumenten ist es wichtig, weil, ne, weil, wie gesagt, dieses ganze Entscheidungsgeflecht ist sehr, sehr komplex und das Thema Ökonomie, Zeit, Gesundheit, das sind alles unterschiedliche, ja, Entscheidungsgründe sozusagen, die übereinander zu legen, zu verstehen, das braucht extrem komplexes Denken und das zusammenzuhalten, finde ich schon ein bisschen heldenhaft. Von daher, Roger, damit bedanke ich mich jetzt ganz herzlich bei dir für dieses tolle Gespräch zu diesem extrem wichtigen und super spannenden Thema. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Danke dir, Stephanie. Hat wirklich Freude gemacht. Ich hoffe für die Zuhörer, es ist etwas hängen geblieben.
Ich hoffe auch. Ich bin mir sicher. Danke dir.
Danke.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.